So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. Lang ist es her. Isa, hast du mich vermisst?
Ja, voll. Hier die wöchentlichen Gespräche.
Ja, komm. Das will ich auch hoffen. Doch. Also ich hab's schon vermisst irgendwo, aber ich weiß gar nicht, ich habe es bisher noch. Im Heft selber steht es tatsächlich, im neuen Heft, im Vorwort. Mich hat irgend so ein Grippevirus irgendwie wirklich 3 bis 4 Wochen rausgekegelt. Ich bin froh, dass ich das Heft noch irgendwie fertig bekommen habe, weil das ist ja auch recht so, sag ich mal, sehr zeitintensiv dann gerade zum Schluss hin und mit einer Deadline versehen. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das irgendwie jetzt geregelt bekommen habe und dass ich mich so auf die ganzen Leute, die irgendwie fürs Fuse dann schreiben, auch verlassen kann, dass die entsprechend abliefern, auch wenn natürlich wieder einige dann so, weiß ich nicht, so, weißt du, Montag geht das Heft in Druck, Samstag kommen die Interviews. So, ich denke so, ist ein bisschen spät. Aber gut, ist wie es ist. Und am Ende war auch alles drin, was irgendwie rein sollte. Ich musste nichts rauskicken. Das passiert ja auch manchmal, ne? Dass Bands einfach nicht antworten und dann so, ja, dann nicht mein Problem. So, dann ist es halt so, dann kommt ihr halt nicht rein. Aber es hat wieder funktioniert. Ich darf morgen, also wir sind jetzt am Mittwoch, den 12. März, ich darf morgen wieder im berühmten Packraum in Solingen stehen und ich glaube, diesmal ist eine Praktikantin da, die mir helfen kann. Ich glaube, also jedenfalls war sie jetzt die letzten Wochen da. Und da freue ich mich schon drauf. Hefte verschicken. Auch eins an dich, Isa. Freust du dich schon aufs neue Fuse?
Ja, das kommt immer demoliert ein bisschen bei mir an. Ich glaube, mein Briefkasten. So? Ja, mein Briefkasten ist, glaube ich, zu scheiße dafür. Und dann quetschen die es immer rein.
Ja. Oder du musst einfach netter zu deinem Briefträger, Briefträgerin sein.
Sehe die nie.
Okay. Ja, das ist natürlich die anonyme Großstadt, ne? Hier bei mir auf dem Dorf. Der grüßt mich auch, wenn er hier auf der Straße vorbeigeht und so. Der weiß immer schon genau, wer ist. Und ist mal. Das war ganz hervorragend, muss ich sagen. Ja. Da ja, weiß man, die Pakete nicht. Sind in guten Händen. Ja, okay. Ja, das kenne ich von früher tatsächlich auch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das Heft fertig geworden. Ich bin echt ganz glücklich damit. Und was ich auch ganz schön finde, ist eigentlich, das Heft hatte ja immer 2 Cover. Und ich weiß nicht, ob du auch die Connection gemacht hast, aber es war ja Weltfrauentag, beziehungsweise feministischer Kampftag. Und ich habe tatsächlich 2 Frauen auf dem Cover diesmal. Das ist ja so, da habe ich ja schon mal Schelte auch bekommen, dass irgendwie in 100 Ausgaben sich das doch an einer Hand abzählen lässt, die weiblichen oder weiblich gelesenen Protagonistinnen auf dem Cover des Fuse. So, das zu Recht auch irgendwie, muss ich sagen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das diesmal so irgendwie habe regeln können. Da habe ich hier Courtney von Spiritbox ist auf dem Cover und auf dem anderen Cover ist Alyssa von Arch Enemy. Was guckst du so? Du hast dich gemutet.
mein Nachbar ist ausgerechnet jetzt bohren.
Ach so, ja, absolut.
Richtig gutes Timing.
Das, was um 12.23 Uhr, wo wir jetzt hier aufnehmen, da darf man, ist doch Mittagsruhe in Deutschland. Was ist das denn? Das ist aber kein gutes deutsches Haus, in dem du da wohnst, Isa. Das kann ich aber nicht, also wirklich unmöglich. Ja, nee, aber also ich will mir da nicht selber auf die Schulter klopfen so für, weil das ist ja schon auch das Minimum, aber bin froh, das irgendwie mal hab umsetzen zu können irgendwie und ja, wie gesagt, ich habe da schon ein Auge drauf. Ich versuche das auch immer. Man muss halt einfach auch, also ne, ohne dass du jetzt Kritik daran geäußert hättest, möchte ich mich trotzdem verteidigen. Nein, aber es ist halt einfach so, dass diese Szene, auch wenn es natürlich deutlich aufgebrochen ist mittlerweile, immer noch ein Würstchenfest ist. So, ja, also das sind immer noch irgendwie, und dementsprechend ist es dann halt auch, klar könnte ich halt, könnte ich halt sagen, ich mache jetzt irgendwie ein Jahr lang nur Frauen aufs Cover irgendwie. Ist halt schwierig, sag ich mal, irgendwie das dann, ja, wie soll ich das sagen? Also, wenn ich dann Parkway Drive erklären muss, warum sie nicht aufs Cover sind, auf dem Cover sind, sondern irgendeine Newcomer-Band oder sowas, die vielleicht noch nicht den Status hat. Also auch da kann man Kritik dran üben und die sehe ich auch so, ne, an dieser Aussage. Aber irgendwie muss dieses Magazin ja die Szene auch abbilden, finde ich. Und die Szene verändert sich und das ist auch gut und es gibt mehr Frauen da drin und ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl.
Nein, ich habe tatsächlich mal, das ist jetzt schon wieder, das ist 5 Jahre jetzt schon wieder her, aber ich habe mal eine Hausarbeit über Frauen in Musikmagazinen geschrieben, also wie Frauen darin repräsentiert sind. Ich habe dafür Magazine von 2010 mit Magazinen von 2020 verglichen.
Ja.
Und den Frauenanteil darin und so. Und tatsächlich, also es gab zumindest eine Steigerung zu den Magazinen von 2010. Also es ist an sich besser geworden. Trotzdem war der Frauenanteil immer noch sehr gering.
Ja.
Aber, also das war jetzt explizit auf Ox damals bezogen, hat sich trotzdem einiges getan, was auch die Themen dann anging, die Frauen in Interviews betroffen haben.
Mhm.
2010 und dann im Vergleich zu 2020 und auch die Sprache. Also im Ox wird ja zum Beispiel auch gegendert. Jetzt erst, also nicht schon 2010, aber dann 2020 halt eben schon.
Ja, das ist halt auch was, das das Fuse dann auch irgendwann gemacht hat. Wobei ich, das ist halt so ein bisschen das Ding, das ist noch nicht einheitlich und ich finde es auch schwierig. Also ich finde es schwierig im Sinne, es ist nicht einfach irgendwie zu entscheiden, wann, wo, was gegendert wird. Gerade wenn man ein englischsprachiges Interview übersetzt und es da von Musician, sage ich mal, die Rede ist oder so und das beides sein kann und man dann quasi ja in die Aussage desjenigen eingreift, wenn man das halt verändert irgendwie. Also das ist so ein bisschen was, da bin ich immer noch nicht so ganz, wo ich immer noch nicht so ganz weiß, wie ich es machen soll. In meinen eigenen Texten mache ich es eigentlich, also ich versuche darauf zu achten. Andererseits gibt es auch keine Vorgabe in dem Sinne. Also die ganzen Leute, die fürs Heft schreiben, dem schreibe ich das jetzt nicht vor. Es ist immer noch so ein Ding irgendwie. Also wir arbeiten immer noch dran. Aber ja, mir ist es auch aufgefallen. Also ich meine, sagen wir die Hefte von 2010 oder so, die habe ich ja nicht gemacht. Ich bin, glaube ich, 2014, 15, 16 erst beim Fuse dann quasi eingestiegen. Aber wenn ich mir die ersten 10, 20 Hefte angucke, also ich muss, wenn da überhaupt eine Frau im Heft war, so, oder eine Band irgendwie, ne? Und was ich immer ein bisschen schade finde dann, und das ist jetzt auch bei der aktuellen Ausgabe, ist das so, ich habe zwar die Courtney und Alyssa auf dem Cover, aber die haben halt dann die Interviews nicht gegeben. So, das waren dann jeweils die Gitarristen irgendwie der Band. Und also das ist halt auch so, ne? Ich kann denen natürlich nicht sagen, irgendwie hier für Repräsentationszwecke wäre es natürlich geil, wenn die das machen, aber wenn die gerade was, also die sind ja trotzdem Musikerinnen, so, ne? So, die müssen auf ihre Stimme achten, gerade als Sängerinnen, wenn sie auf Tour sind mit den Interviews und so weiter und so fort. So, kann ich schon verstehen. Und oder man hat auch, die müssen das ja auch nicht rechtfertigen. Manchmal hat man einfach keine Zeit oder keinen Bock, so, ne? Dann ist es halt so. Aber für mich ist es halt immer so ein bisschen so, weißt du, ich schlage dann das Heft auf und da wäre die Chance gewesen, dass irgendwie eine weitere weibliche Stimme gelesen oder gehört werden kann und stattdessen entscheidet die Band sich dann, dass dann doch wieder ein Dude das macht, so, ne? Keine Ahnung, das ist meine sehr persönliche Meinung dazu und also, ne, aber ich bin dann immer so ein bisschen enttäuscht. Kannst du es nachvollziehen oder ist es Quatsch?
Ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn sie die Interviews dann nicht machen. Aber ja, wenn man dann den Aspekt mit Repräsentation mit reinnimmt, ja, dann wäre es an sich netter, vielleicht auch mal die Frauen in der Band, wenn die Interviews machen würden. Aber das kann man ja nicht entscheiden.
Genau, das kann ich weder entscheiden, noch kann man denen quasi das aufbürden, jetzt für immer jedes Interview zu machen, nur um quasi meine Befindlichkeit irgendwie, dass ich da gerne jetzt mit einer Frau gesprochen hätte, irgendwie, also das ist ja auch Quatsch, so, ne? Darum geht es ja auch gar nicht irgendwie. Also das ist ja dann halt mein, so, ne, also das ist mein Anspruch, dem müssen die ja nicht gerecht werden, irgendwie, nur weil ich denke, so, das wäre jetzt aber schön gewesen, so. man kann es sich halt manchmal nicht aussuchen. Und bei jeder anderen Band ist es mir ja auch egal. Ne? Also bei jeder anderen Band ist es mir ja egal, ob jetzt Gitarrist A, B oder der Sänger irgendwie antwortet. Und da gucke ich dann wieder doppelt drauf. Das ist ja auch irgendwie. Also du siehst, das ist sowas, das ist so ein Prozess irgendwie, der auch in meinem Kopf in Gange ist irgendwie und wo ich selber noch nicht immer hundertprozentig weiß, ja, was ich da, ja, was, wie ich damit umgehe. Irgendwie. Also es ist ein Work in Progress irgendwie so. Aber das ist ja auch gut. So, ich hoffe, jetzt kriege ich nicht 10.000 Mails, die mich da, ja, obwohl, ey, ne, vielleicht hat ja jemand irgendwie einen guten Gedanken dazu, dann gerne, so, ne, also das ist gar nicht so, das ist halt ein Thema, das sehr hitzig und häufig und heiß diskutiert wird, so, aber trotzdem bin ich da offen irgendwie für Anregungen und Gedanken und ich freue mich ja auch immer, wenn Frauen fürs Heft schreiben irgendwie, also ich finde, da haben wir eigentlich eine ganz okaye Quote irgendwie so, ne? Also die könnte besser sein, klar, keine Frage, wir sind nicht bei 50% oder was auch immer. Aber wenn ich mir andere Magazine angucke, glaube ich, dass das Fuse gar nicht so schlecht dasteht. Oder ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck da?
Also ich habe schon das Gefühl, dass schon viele Frauen auch für das Fuse schreiben.
Ja, ne? Also wenn ich mal gucke, wir haben dich natürlich, Christina, Janine, Cleo, Sandra, Jasmin, Josephine, genau. Und dann so ein paar, die halt entweder jetzt gerade neu dazukommen oder sehr unregelmäßig was machen. Aber das sind 7 bis 10. Irgendwie Brit hat, ist ja leider raus irgendwie. So, dem gegenüber stehen natürlich irgendwie 15 Männer oder sowas, ne? Aber, und auch bei den Fotografinnen, so, da, also da finde ich auch, da sind es nochmal deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob das so ein, ob man da, wie siehst du, du bist ja auch, du gehst ja auch fotografieren. Wie sieht denn, ist denn die Situation im Fotografen?
Also, gemischt würde ich sagen. Also, ja, es kommt immer drauf an. Bei manchen Shows sind ja jetzt nicht so super viele Fotografen, das ist dann schwer zu sagen, aber zum Beispiel war ich im Februar bei Electric Cowboy und da waren es auf jeden Fall irgendwie 80% Männer, würde ich sagen, im Fotografen. Oder sogar noch mehr. Also da war die Frauenquote sehr niedrig. Ansonsten bei so kleineren Shows, wo dann irgendwie vielleicht so 2, 3 Fotografen nur sind, da sind dann auch öfter Frauen auch.
Würdest
also ich kenne viele Frauen, die fotografieren, aber das kommt dann, glaube ich, auch immer auf die Show ein bisschen drauf an.
Das wollte ich gerade fragen. Irgendwie glaubst du, das hängt dann auch sehr mit dem Künstler oder der Künstlerin zusammen, irgendwie, dass sie dann ein anderes Publikum anzieht? Also das ist ja, ich finde, das ist ja kein Geheimnis, wenn man sagt, dass es halt Bands, Musiker und Musikerinnen gibt, die ein deutlich männlicheres oder deutlich weiblicheres Publikum haben. Das ist ja ein Fakt irgendwie so. Ne? Du brauchst ja nur mal zu, weiß ich nicht, vor 10 Jahren zu Tokyo Hotel zu gehen. So, ne? Dann so. Also ist ja, oder ne, das ist ja deutlich, in welche Richtung das dann geht. So. Und meinst du, das hat auch eine Auswirkung darauf, irgendwie, wie es dann quasi im Fotograben, wenn es denn einen gibt, aussieht, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube so, ich meine, Electric Cowboy ist ja jetzt auch so eine Band, die haben früher nicht unbedingt mit ihren Texten geglänzt, was Frauen angeht. Und also die haben sich ja in eine andere Richtung entwickelt, aber ich glaube, da ist immer noch so, ist halt schon so ein bisschen ein prolligeres Publikum, würde ich mal sagen, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, aber es ist schon ein anderes Publikum als bei Bands, wo viele Frauen eben sind.
Ja, gut, also bei Electric Cowboy ist es natürlich auch so, da gibt es so ein wunderschönes Zitat, also da können die selber gar nichts auch für, finde ich, aber da gibt es so ein wunderschönes Zitat von Helge Schneider, da hatten wir ja schon mal das Thema, du kennst den gar nicht, ne? Oh Gott, ey, um Himmel noch eins. Es ist also wirklich, das ist eine. Ah, ich bin so alt. Nee, aber der hatte halt auch mal so, also für die den nicht kennen, um Gottes Willen, dass ich jetzt Helge Schneider erklären muss, das hätte ich nie geglaubt. Das ist halt so ein, ich nenne es mal Comedian, damit man es direkt weiß, woran man ist, so, der aber auch ein ganz hervorragender Musiker ist und einen sehr dadaistischen Humor hat. Also das ist teilweise sehr dumm alles irgendwie, keine Ahnung. Und der hat er dann auch mal so einen Hit, quasi und auf einmal waren seine Konzerte und alles waren halt voll mit Leuten und er hat halt auch gesagt so, ja, ab 100 Leuten im Publikum, also ne, ab 100 Leuten kommen die Arschlöcher. So, also das heißt, du hast als Künstler auch gar keinen Einfluss mehr drauf, irgendwie so, ne, so deswegen dieses, ja, klar haben Electric Callboy irgendwie dann, die spielen halt Riesenarenen, da sind nicht nur coole Leute, so, das, also, ne, so, das ist ja auch nicht nur bei denen so, das ist bei Rock am Ring, das ist bei, ja, ne, sobald du irgendwie 4000 Leute im Publikum hast, kannst du davon ausgehen, dass da auch Leute dabei sind, die man vielleicht, mit denen man nicht so auf einer Wellenlänge ist, irgendwie, ne, so, keine Ahnung, ja, aber, ja, ich glaube auch, dass es durchaus mit dem Künstler oder der Künstlerin zu tun hat, irgendwie, wie das Publikum aussieht und wie es dann halt auch vor der Bühne aussieht, ja. Was hältst du denn von sowas wie hier, was KIZ gemacht haben, dieses Konzert nur für Frauen?
Ich finde, glaube ich, die Idee an sich eigentlich cool. Aber ich glaube, also ich glaube, die Idee ist cool, aber ich glaube, in einer perfekten Welt müsste es das gar nicht geben. Aber ja, gut, wir leben nicht in einer perfekten Welt.
Ich wollte gerade sagen, ja. Von der sind wir ja, von der sind wir meilenweit entfernt irgendwie.
Also so. Von daher ist das eigentlich eine coole Sache. Ich glaube. Also ich weiß jetzt nicht, wie so die Stimmung auf KIZ-Konzerten ist, aber ich glaube, bei so Konzerten von Bands, die eh ein bisschen härter sind und wo es ein bisschen härter zugeht, auch so im Moshpit und so, wäre das, glaube ich, eine richtig coole Sache, weil man dann auch als Frau mal in den Moshpit gehen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, dass so ein, weiß ich nicht, so eine Kante einer halt durch die Gegend schubst.
Ja, oder anderes halt, ne? So.
Ja, oder anderes.
Ja. Genau, ja. Nee, das kann ich total, also ich bin da auch so, ich finde das eine sehr, sehr gute Sache tatsächlich und ich denke, das sollte es auch öfter geben und auch von anderen Bands. Es ist natürlich so ein Ding, das kannst du natürlich machen, wenn du, ja, wenn du eine sehr große Band bist, irgendwie, ne? Also ich sag mal, wenn du irgendwie eine kleinere Band bist, die irgendwo spielt und zieht 200 Leute und sagst so, ja, da dürfen jetzt aber nur die Frauen kommen und je nachdem, wie die Quote dann in deinem Publikum verteilt ist, kommen dann da halt 40 Leute. Das kannst du ja halt finanziell irgendwie, also das, wie willst du das machen irgendwie, ne? So, wenn du dann irgendwie 80% deines Publikums auslädst und das dann halt bedeutet, dass da irgendwie dann nachher 30 Leute nur noch stehen, irgendwie, das ist natürlich schwierig irgendwie. Das kann ich auch verstehen, dass das nicht jeder machen kann irgendwie. Aber prinzipiell finde ich das eine sehr gute Sache. Und gerade größere Bands, also sowas wie, weiß ich, Bring Me the Horizon könnten das durchaus machen, denke ich. Okay.
Ja,
oder?
Ich würde auch sagen, also die haben ja sowieso, glaube ich, einen relativ hohen Anteil am weiblichen Publikum. Ich glaube nicht, dass die ein Problem hätten, das auszuverkaufen.
Ja, ja.
Ein Frauenkonzert.
Ich glaube sogar, dass da vielleicht dann sogar mehr Leute, also mehr Frauen hingehen würden, die normalerweise nicht hingehen würden. So, du weißt was? So, also da gibt es bestimmt auch einen großen Anteil von Menschen, die sagen so, nee, ey, das ist irgendwie, ne, also Menschenmengen allgemein schon bereiten mir Unbehagen und das ist für mich immer so ein bisschen, also das ist von meiner Realität natürlich relativ weit weg irgendwie, so, ne, aber ich muss das ja trotzdem anerkennen. Ich bin halt zum einen ein Mann, zum anderen bin ich 2 Meter groß, so, ne, so, das ist halt was. Ich habe halt dann eine andere Realität so, ne, und das dann irgendwie auch anzuerkennen irgendwie oder zu sehen, dass das, glaube ich, für jemanden, der vielleicht ja so 18, 19 ist und also auch vom Geschlecht unabhängig, aber der einfach irgendwie oder die einfach so 1,60 groß ist, in einem Moshpit, in einem Palladium zum Beispiel, wo 4000 Leute sind und so, dass das ein anderes Erlebnis, glaube ich, dann doch.
Ja,
oder?
Definitiv.
Würdest du mir da widersprechen?
Nee, also im Palladium war auch das einzige Mal, wo ich mal raus musste bei Enter Shikari. Das war too much. Also das war ja irgendwie ein einziger Moshpit. Also da gab es keinen.
Jetzt neulich das Ding, oder was? Also letztes
Jahr.
Ja,
wo du auch warst, genau.
Ah, ja, alles klar.
Ja, das war ja, hast du ja von oben sehen können, wie Alter, da so der Moshpit war. Das war ein bisschen too much.
Ja, ich stand oben bei den Rentnern.
Im VIP-Bereich.
Genau, sowas meine ich halt irgendwie. Ne? Das ist schon, also, ich glaube, da erlebt man Unterschiedliches und jeder, der da den Leuten quasi die Erfahrung abspricht oder sagt, so schlimm ist es ja noch nicht, der oder ne, so, dann der hat einfach was anderes erlebt, glaube ich, einfach, ne? So, das ist so, naja, egal. Darum soll es auch gar nicht gehen. Weißt du, wer auch auf dem Konzert war? Der Chrisse. Ah, hier, ne? Ich wieder. Wahnsinn. Der war aber schon vor 2 Monaten auf dem Konzert. Dadurch, dass wir ja so lange jetzt hier Pause haben machen müssen, können wir euch das Interview mit Hi-Vis, das er geführt hat, jetzt erst präsentieren. Und es sei denn, du hast noch was zu dem vorangegangenen Thema zu sagen, Isa, oder?
Nö. Also.
Nur mehr Frauen in Bands, mehr Frauen im Publikum, ne?
Ja, voll. Aber wir haben ja jetzt, ich finde, die Vorbilder an Frauen in Bands nimmt zu und dann hoffentlich auch die Leute, die dann auch, die Frauen, die Instrumente spielen wollen, nimmt dann hoffentlich auch zu.
Das ist auch so ein Ding irgendwie. Also auch wenn es zunimmt, man sieht trotzdem, finde ich immer, also das ist einfach nur eine Feststellung oder eine Beobachtung, die kann auch falsch sein, berichtigt mich da gerne irgendwie. Aber man sieht dann doch eher Sängerinnen als Gitarristinnen, Bassistinnen, Schlagzeugerinnen, oder? Also das ist immer noch so ein Ding irgendwie, wo, weiß ich nicht, wo auch mehr passieren könnte irgendwie. Aber
ich weiß
das
nicht,
ist, ja. Nee, bitte. Nee.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran liegt, als Sängerinnen hat man sehr, sehr viele Vorbilder. Also weil im Pop-Bereich sind es vor allem Frauen, die singen. Und dann fehlt wieder so die Repräsentation an Frauen, die Gitarre spielen oder Bass spielen oder Drums spielen.
Ja.
Ich glaube, das ist dann auch wieder so ein
aber,
Ding.
Aber da finde ich, und da muss man ausnahmsweise mal Social Media loben, das findet man ja trotzdem irgendwie. Ne? Also man findet ja jetzt irgendwie irgendwelche Kanäle von irgendwelchen Frauen, die Schlagzeug spielen und Songs mitspielen und die irgendwie, also man stößt jetzt leichter da drauf, wenn man danach sucht. Das will ich eigentlich sagen. Irgendwie das gibt es, aber trotzdem sehe ich das auch, wenn ich so ins Heft gucke, irgendwie so die letzte, an die ich mich erinnere, das war hier Make Them Suffer. Die haben ja die Keyboarderin, die natürlich auch singt, aber die halt auch ein Instrument spielt. Und ich glaube, im Mai im Heft werden wir Tetrarch haben. Die haben eine Gitarristin und so. Also, aber du siehst schon, boah, ich bin schon so ein bisschen am Struggeln, was die, also die gibt es, keine Frage, aber die sind dann deutlich noch ein bisschen, sag ich mal, weniger präsent als Sängerinnen, habe ich das. Also ist aber auch alles so eine Gefühlssache irgendwie, ne? Also ich kann das jetzt nicht empirisch belegen. Vielleicht ist es auch komplett falsch, was ich hier erzähle. Egal, ich war schon bei Hi-Vis eigentlich. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal das Interview, das Chrisse mit Hi-Vis geführt hat und dann sprechen wir uns nochmal wieder.
So, hello, hello. I'm sitting here with Graham from the great Hi-Vis, who will play Cologne tonight. Please say hi to everyone.
How's it going?
Couple of weeks ago, your new album Guided Tour was released, and it was among the most celebrated releases in that Fuse issue of that time. How has the other feedback been on the album?
It's been good. Yeah, I mean, I haven't read anything. I've just sort of been talking to people at shows and stuff. It's been really nice. I try to just get my feedback from people who have sort of, you know,
no negatives or something.
I try not to now.
You try not to.
Yeah, I do. I do my best not to. Just because I think you get tied up in language, and so talking to people is the thing. And when you can actually, like, you know, you person to person, you can kind of feel that they truly like it and stuff. So it's been cool.
And they're happy with it.
It seems to be. Yeah, yeah. I mean, yeah. I'm happy with it, and that's the main thing. If you know what I mean. I think that, like, I can't. You know, that's all you can do. You can't do anything for anyone else other than yourself. So. And if you do, then you're sort of...
All right, yeah. Your last time playing in the city was almost exactly 1 year ago, I think. Do you remember your last time in Cologne?
Yeah. It was cool. Yeah, I really had a good time.
Do you remember shows? Or does it become a blur?
It all does become a blur. I'm a lot worse at remembering than other people. But I remember the Cologne show. I remember it was really good. I remember because it was in Canaletta. the building seemed really weird, like a weird brick building on a big main road.
Yeah.
I just remember it. Like, it was great. It was a really cool show.
Yesterday you posted that you're now on tour for like 2 months.
Yeah.
Is it still fun?
Is it still fun? Yeah, it's still fun. Yeah. The bits, I mean, tour is always similar in that, like, it is a lot of waiting around and you have to try and find a way to move your body because you're stuck in a van for a long time. So like finding ways to exercise and stay healthy and eat right, because obviously it's a lot of travel. You arrive, you eat, you generally are quite tired.
Yeah.
So yeah, but that's so fun. Yeah, I love it.
Yeah. I mean, I guess, so the myth is that US tours are much harder.
Yeah.
It's
not a myth.
So, okay. before the European run now, you were on tour with Show Me the Body, among others, in the US. And I think it was a really huge, long tour.
Yeah.
We talked about it before. You maybe cannot reconstruct each night in your head, like for when you play so many shows.
Yeah, it's often quite a blur, because I mean everything was good, every show was good, there was no bad shows, there was nothing that really springs to mind, and I think that's kind of a good measure. But as a whole, it's just a very long, grueling experience. And you lose track of stuff, but yeah, it was great. I'm glad we did it, I'm glad we toured. I know that we can, because you have to be really resilient. But going forward, I think I'd like to split tours up into 3 week segments.
How many days did you have between those two tours now?
10 days.
10 days.
Which works out well. 10 days on paper, so about 7 days
okay. In
reality. And yeah.
So it was just recovering, not...
But yeah, not even. You start... I got back as soon as, because you're in kind of the crisis mode for so long, because every night it's like, you're going through a lot of feelings and like really big peaks and really low troughs. And then getting back, you start to like, start to level out a bit, and then you're straight back into this tour. So yeah, it's been a lot.
You're saying that it's fun, but it doesn't sound like that.
I still love it. I love doing it. And I think it's still like a great way of expending my energy and kind of a great place to put it.
And show your music to the rest of the world.
Yeah.
I can only imagine what a great feeling this must be.
Yeah, it's cool to connect to people around the world, especially just doing the thing that we've done for years.
How does your voice take the long touring?
Better than I thought. I was quite anxious about it, but it is hard. The breaks definitely help, but I think it feels okay.
Yeah.
Yeah. I started trying to be more professional and like just doing warm ups and drinking lots of water and drinking tea. And
I mean, you have to, there's so much more like traditional singing now and with the new songs, and I guess you have to.
Yeah. Yeah.
Since it's the first interview with Fuse magazine, let's go a bit back. What are your strongest memories concerning the band since Blending came out?
The strongest memories about the band?
Yeah.
I don't know, really. I mean, it's become everything, I guess. It was always like my creative output is now kind of focused solely around, not solely around it, but mostly around this. So it feels like it's taking up a bigger portion of my life. And that's great. It feels good. I can kind of throw myself into it more. That's it, I guess, really. It's kind of like feels like it's become more than anything we could ever have imagined.
Were there any moments where it clicked when you thought, all right, this can become a thing, this band, or this can be.
It's never a thought. It just happens. You don't like, none of it was, none of this is planned. None of it, there's no like, there is no plan.
Mm.
I think try to stay as sort of present and current and, just do I'm not trying to get anywhere. I'm happy to, you know, I'm just happy to do the thing. And as long as if it stays that way, then that's, I can't ask for more.
I mean, you have to be ambitious to go away with a band.
I don't think that's the case for you. I think ambitions is the wrong word, because ambition is like a desire to be somewhere else or to, and I don't have that. I'm happy taking it as it comes, every experience. And all you can do is your best in that situation. You know, I think I've got no expectation to this stuff. I think I'm just happy to have something to do. But I'm not averse to growth or something. I'm not averse to putting ourselves in difficult positions or being, trying things, I guess.
I love honest answers from musicians. And usually everyone would say you have to stay ambitious and you have to do,
I think ambition is what you're trying to achieve. Like, what if you're always striving to get somewhere else, you're never really happy where you are, I think. So I think just being content and like excited by what you're doing. Because I don't want to feel disappointed or anything. I want to do my best in this moment.
All right. When you worked on blending, how easy or difficult were the musical changes you went through?
And for me, easy, because I don't do anything. I just sit there and enjoy it. I'm just like a fan, really, of what everyone does. You know, I like contribute whatever my part is. It feels quite easy, you know. It feels easy and feels fun, because you're just kind of playing around with music. It's still fun. There's no expectation for us that there never was. So it's like we're in a nice place, I think.
But was it a decision to include sounds that are more way away from hardcore and more British music?
Yeah, I guess we just sort of did it. I think it was just like when Martin joined, he brought a bit of a different touch to the songwriting, which was I'm not gonna say British because he's Irish, but you know, he like brought this kind of like a really jangly, and the songwriting became a little bit more hopeful, maybe, I think, with his touch on stuff. And he's really helped with vocal patterns and stuff. He knows stuff. I haven't got a clue. I've got no like musical background. I can't play anything. I'm like, I know what I like the sound of, but I don't know what I'm doing.
So yeah, I mean, with that album, you went from the UK label Van Records to an American label Days. Did you, how did you get in touch with them?
They got in touch with us. They were like,
all right.
I've known of Gibby for a long time through him doing Panic and The Trouble back in the day. And I've always kind of respected what he does as a label, because he's always kind of like pushed that kind of cold wave sound. And like a lot of hardcore kids, as they grow or whatever, often get into different genres. And so he's kind of always been like a tastemaker and that style of stuff. And I love what he's doing. But I was so happy when it was like, oh, I really like your band. Yeah, and he discovered us via Spotify algorithm. He said he was just like,
all right,
doing exercises, and this song came on. He was like, what is this? And then it was like, oh, it's a Hivers thing. So, I mean, for everything you can complain about that stuff, it's also sick that, you know, the algorithm does often gift you with things. So yeah, and I was really happy. Yeah, it's just like,
awesome. I found you back then through because I just check out every Days.
Oh, really?
Release.
Oh, that's cool.
So yeah,
people, that's the thing, as a label, it's like a very, you know, him and Ryan really pick stuff well, like,
because you said like tastemaker and stuff.
Yeah,
and it's also kind of, for me, it's kind of like that.
So yeah, it's a really cool label. Like,
I don't like everything there, but I think a label does a good job when people think it's worth checking out.
Yeah. When you trust it, trust its output, yeah.
All right. From your point of view, how do blending and Guided Tour relate to each other?
How do they relate to each other?
Yeah, how are they connected, or what extent do they differ from each other?
I think it's just a natural progression, really. I think we've always just done what we wanted to, really. I think like we've taken more chances we've just been a bit more wider scope of things. But I mean, the thing is, it's like whatever we do, as long as it's us making the music and it's going to be Hyvis, you know, that's like Ski's sometimes, you know, sometimes Little Rob will take charge and writing, or Ski will, or Martin will, whatever. But, you know, no matter what, it's just us making music. So it's like, yeah, it's always just going to be the band, I think.
For me, when I heard Guided Tour, I think I got the impression that you're even better follow the idea to meld like hardcore with British rock music.
Yes.
It works even better. So, but also it's not that you drift more into the British rock music thing, but even a step back to and you are more precise with the hardcore.
Yeah.
And so if there's, I think the mixture works even better there.
Yeah, I guess we should go, like, you know, we wrote a lot of songs for Guided Tour because we're always writing stuff. It's not like we didn't sit down and write an album. Mm-hmm. We've been writing it over 2 years or whatever. So naturally we had like a catalogue of songs which we cut down, made the album what it is. And some of those songs might go on to the next album. So it just isn't like a natural progression.
All right. So yeah. You're already working on the next one.
Yeah, yeah, yeah. Is that we're almost there, really. Like we want to keep going and you push things because you learn things on tour, you meet people, you're like, you know, you're always growing and sort of you think, oh, I might take something from Pain of Truth, for instance. You never know. Like, so your lived experience informs everything, I think.
Yeah. We already mentioned the tour with Show Me the Body. They're not a typical hardcore band, but I guess the shows were pre-hardcore. And at the end of the tour, you announced a show with Deftones and Weezer. Mm. And a few days earlier, a show with Fontaines DC and K Tempest.
Yeah.
Musically, all pretty different playgrounds, to say the least. So how switching between those worlds? Do you enjoy that?
We don't switch. That's the point. I think that there's no switching on our behalf. We just do it, like, just doing it. I think it's like, if you to try it, trying to assimilate into something, or think that's when you start compromising and stuff. So I think if you're just doing our thing, and then people have asked us, you know, it's not like we're not seeking these things out. People are like, oh, you should play this, you should play that. Like, if you ever think, oh no, that's not us, then you're just gonna limit your experience and like scope, and it's always, you know, it's exciting and scary to put yourself in positions that are like uncomfortable, but I think it's the way to grow and enjoy stuff.
So yeah, there's also Primavera on the list for next year. You're officially a hip band now, I guess. Do you ever get the feeling?
No, not at all. Like I say, I try not to listen to anything. And if you, I can feel that the band is like growing and there's people who are in different worlds and stuff like that often, but like still like the same idiots, you know what I mean?
Have you recognized a shift in the audience when you play headline shows?
Yes and no. I guess it's just growing. So it's, you know, it feels to me like we've been lucky that people are like, people back it, you know, people are supportive and people have been like, because we're not changing who we are. And we're not like, you know, it's just the same band of like people. If people supported it, then you got one, you know, people have been really supportive. It's great. Like, I'm so thankful of everyone to like ride with us. Cause it's like,
I think a rare thing also for us hardcore band. I mean,
Yeah.
There are many hardcore bands that changed and everyone's like, yeah, I liked your first record, but the rest is bullshit.
But I think a lot of people, like you're saying, people assimilate to what they expect. If you're is you get put into a more commercial sector and you start, or maybe, you know, a lot of time it's influence from elsewhere. People will be like, oh, maybe go and work with these people, maybe go and work with these people. And then they start going, oh, maybe have you thought about softening this bit, or maybe you could try and thin. And then if influenced by those things, then you like, you know, things will change. And it's not change that you're choosing necessarily. It's being influenced. So I think if we try and keep in our little echo chamber of like having, you know, putting stuff to our friends and people who know us, and people, I know, like most of those people will G-check us and just be like, what are you doing? That's weird. Or, you know, like, yeah.
All right. Yeah. Let's briefly talk about some of the most remarkable new songs, because, for example, Drop Me Out. It is an Oasis song, right? I always think yeah, that the music is.
I mean, Oasis are a punk band, you know, really. Like, if you think it's the sound.
Yeah, that's what I think. Like, if you imagine a wild early Oasis song, and yeah, this always brings me to it. And do you take that as.
I take it compliment. Yeah, yeah. I mean, quite like, I love it. Yeah, look, cause I love Oasis. I like, grew up in Merseyside. Like, I think. But it's, I mean, that sounds, yeah, to me sounds like a street punk song more than that. But I think, yeah, I'll take it as a compliment, definitely.
Mind's a Lie, definitely one of my absolute highlights this year. But how did that come together? I mean, it's like far away from traditional songwriting,
yeah,
I guess. And it's just great ideas put into a song.
Yeah, thanks. It's I think it was Ski. Ski sent me the demo to it, because Ski's obviously writing stuff in his house just as he goes along, and he sent it to me as a demo. But he was like, oh, I'm not sure it's a Hi-Viz song. You know, I think it might be something else.
Mm.
But I just loved it. I was like, that's so good. And then within like 2 days, I went and did vocals, and he I think he'd done some vocals with Martin before, maybe. I think, and but it all came from like a sample. Our friend Ellen sent him like an acapella. He just chopped it up and made this kind of like gothy post-punk sort of just kind of like US garage inspired vocal patterns, like kind of Todd Edwards kind of thing, I guess. It was like just, yeah, chopped up and making a new tune out of those vocals. So I like playing around with it, we're like, oh, fuck it, like that's a Hi-Viz song, let's do it. And then pushed it, and we were kind of happy with it just as a demo. And then when we took it to the studio, we did like his drumming over the top of it and stuff. It just kind of grew into what it is. I think it's, you know, it's, you know, doesn't feel alien, doesn't sound alien on that record. It still sounds like it in place, but I think, yeah, it's kind of following that traditional sort of, you know, a lot of post-punk led into acid house, you know, like in the UK, I think.
Yes.
We sort of like a lot of that stuff, and we all come from, you know, the punk and raving scene in the UK as well. It's very, like, very similar.
All right. Yeah, it blew me away after the first song you released, Mob DLA, which got me thinking, oh, will it be, like, the return to hardcore?
Yeah, yeah.
Was that the idea? Some kind of evil release strategy?
Yeah. Oh, mate, I think I just thought about it like at the time as well. It was a time when it was like election time, and I was thinking about how governments had failed us, you know, successive governments in the UK have failed us. And I thought, so it felt that song felt relevant at the time. And also, yeah, as a song, you know, to be like, oh yeah, we're still hard.
Yeah.
And then the, you know, we had distribution people were like, oh, I'm not sure that Mind's a Lie is the song to go for as like a lead single. Mm-hmm. And I was like, fuck it. Like, if I felt it inside me, you know, that I felt it was the right decision. And I think it was, you know, like I was really happy with, and everyone was like, fuck, okay, that's, some people were like, I didn't know that was you guys. I thought I got the wrong song and whatever. And then like, I haven't heard anyone say, that, you know, no one's been like, nah, don't fuck with it. Everyone's like, fucking good on you. Like, Yeah. You're doing your thing, it's cool. So that's really nice, you know, to feel validated by it. But
yeah, also the message, like a very tough thing. Concerning your lyrics, is it like you're still writing them like you ever did? Or has that always...
It's always been the same way now. It's always been sort of notes and moments and times that I've just written about, and then, you know, I save them and I'll revisit them and then add stuff to it, take it away. It's a long process. I don't write it as like, I'm not like, here's a song. I think, I don't come up with a chorus or something. I just have rambling notes in my phone of like things that I felt or thoughts or, you know, situations or whatever.
Does it mess with your mind when you think about the fact that more people will listen to it?
No, I don't pay attention to it. I don't think, if you start doing that, you'll lose your mind. I won't do it. I'll just quit if that is the case. And I can do it at any point, you know?
Okay.
That's the thing that I remember, like, I'm comfortable with, like, I know that why I'm doing it, and I know that, you know, it's like, it feels like a good use of energy or of like the difficulty or whatever it is, or of the happiness, whatever. So yeah, I kind of like made my peace with it. I think the problem is where often sometimes I like feel a little bit vulnerable and exposed to other people, but then, you know.
Yeah, I mean, also that could be like, oh man, I don't know, thousands of people will listen to this. So,
yeah, you can't think, once you've let go of it, you can't control any of it. You can't control how people relate to it or what they feel. And, you know, as long as I know what I'm talking about, then.
All right. Like I mentioned before, your music seems to be the perfect foundation for nerd discussions about influences, I guess. I think there are quite a lot. Which would you name? I mean, you already named a few of the influences. So are there, I don't know, also artists you would say that these are the ones that influenced you or the sound of the band?
I think not really. I think, you know, we've all got such wide and diverse tastes in music that it's hard to pinpoint. I'm sure I can speak for myself, and like the way the people who inspire me or have inspired me over the years are like always hardcore, like singers from heart, like John Brown from Neg Approach, Pierre from Knuckle Dust in the UK, Lecky from Voorhees and Walk Plank. Like, these are people that, you know, grew up watching and saw how they just throw themselves into situations and into gigs. And that was like, you know, what I loved sonically. I mean, everyone, you know, like, we like so much music. If you're like, everything we've grown up like, it's like, there's so much that goes into it. I don't know, it's hard to say. And none of us sit down and go, oh, well, let's put we're doing Echo and the Bunnymen bit, or we'll do, you know, like the bit that sounds like the Chameleons, or like, you know, like people always come back to Oasis. People say to, and I was like, I mean, sonically, it doesn't sound like Oasis. Like, you know, it's just that I'm from the North probably. And so people are like, I know, you know, of people who aren't, you know, like don't appear to try and be rock stars or something. I guess that's like why people would say that. And I was like, I love Oasis, you know, it's like, that's an amazing band. But yeah, it's funny because, I mean, sonically we're more aligned to like Red Lorry, Yellow Lorry, or like, you know, The Sound or something, British bands like that.
I mean, if you would have nailed it down to, I don't know, three artists now, that would be a letdown, because I think it's, you can hear that it's more than just two things or new music. So
we just like music, innit? I think all of us are like, you know, I've been really lucky with growing up around, you know, with parents who really liked guitar music, and I've not went really closed off to stuff. So, and then, you know, obviously, growing up in the UK, you get, you know, surrounded by so many different genres, and it's always, I've tried to not differentiate too much and not close myself off saying like I'm a hardcore kid, so I only like this. I'd be like, I'm a hardcore kid, but obviously really like hip hop or really like, you know, techno.
Yeah.
Or drum and bass or jungle or whatever.
Yeah, just two more short ones. Recently I had a good talk with the band Drug Church.
Yeah.
They said they don't want to reinvent themselves all the time, but they want to get very good at what they're doing. Also a very honest statement that I like very much. So I think you mentioned it before. It's for Hyvis, it's like staying yourself and see what comes out of that being yourself, right?
The songs come out of feelings and needing to do something. I think it's like a needing to act and to make something out of whatever you're feeling at the time. So I just want to stay doing that. I don't want to, if I feel pressure to do anything or feel obliged to do anything, then nothing good comes out of that. If you feel like you have to do something, then, you know, the thing is tainted. So I think just being free to, you know, make the things that are as close to art as you can, you know, that's all I want to do.
Yeah. So, one last. What will be your New Year's resolution for 2025?
A New Year's resolution would be to make my do as much rehab work on my body to make my body not feel battered every day. So maybe that's like, you know, sorting my diet out a little bit better, or just doing the really boring rehab bits, trying to do yoga every day, possibly. Or it's kind of such a like AP one. But
that's it. I mean, it's always the things. Live healthier, get more positive.
Yeah.
Get better.
I mean, I'm constantly trying to work on myself and try to check myself. So I think just doing the difficult thing to make my body work better, because at the moment I feel very injured.
All right, so
cool.
Good luck with that.
Thanks a lot. Take care.
All right, thanks. Bye.
So, das war das Interview mit Hyvis, das Chrisse geführt hat, schon vor 2 Monaten irgendwie. Das, wie gesagt, das haben wir auch echt lange keine Folge mehr gemacht, Lisa, ne? Ich habe auch bei Steady habe ich bestimmt einen Monat nichts gepostet, weil einfach so, ich war halt froh, irgendwie, dass ich das Heft irgendwie fertig bekommen habe. So, das war einfach, das ist echt so eine Scheiße, ey. Ich war so krank. Das habe ich echt lang nicht erlebt. Ja, aber dir geht's gut, ne?
Noch ja. Ich irgendwie alle um mich herum werden krank. Ich hoffe, ich nicht.
Ja, pass auf. Es ist wirklich so. Anstrengend. Anstrengend einfach nur. Na gut, aber das soll es jetzt für heute gewesen sein. Hast du noch, brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Möchtest du noch was loswerden? Nein.
Nee, erstmal nicht.
Okay.
Aber wir schaffen es jetzt bestimmt regelmäßiger.
Auf jeden Fall. Ja, jetzt definitiv wieder. Mir bleibt nur zu sagen, das neue Heft kommt halt bald. So, ne? Ich denke mal, dieser Podcast, ich werde den, glaube ich, Freitag oder so veröffentlichen und dann erscheint ja Montag schon das Heft. Und dann, dann schaut da mal rein. Wie gesagt, das ist, ich bin echt sehr gespannt, irgendwie, wenn ich es nachher in den Händen halten werde, weil natürlich sehr viel Unsicherheit dabei war irgendwie, ne? Also gerade auch so was Layout angeht, irgendwie dann die Seiten auf den Kopf stellen und sind die dann in der richtigen Reihenfolge, weil man das Heft ja von beiden Seiten aufschlägt und. Und da war ich selber auch sehr so, boah, ey, irgendwann rauchte mir der Kopf und dann, ich hoffe einfach, wenn ich es in der Hand halte, dass da alles okay ist irgendwie mit und dass mir nicht irgendwelche Patzer passiert sind oder dass da irgendwas noch schiefgegangen ist auf dem letzten Drücker, aber ich glaube, es wird gut. Genau. Ja, dann freue ich mich auf Fuse 111. 111, ey.
Krass.
Wie lange bist du jetzt schon dabei?
Ich glaube 2021.
Auch schon, ey. Das finde ich immer so krass. Also gerade so, weil es gibt halt es gibt halt die Leute, die waren schon dabei, als ich das übernommen habe, irgendwie. So, so vor 2014 oder 15 irgendwie, ne? Und die Leute, die danach gekommen sind. Und die Leute, die danach gekommen sind, sind für mich irgendwie immer noch so die Neuen, die ja irgendwie neu dazugekommen sind. Und dann sind die halt aber auch so, wie du jetzt, so auch schon 4 Jahre und andere sind schon so 8 Jahre dabei. Und ich denke mir dann so, nee, die sind überhaupt nicht neu. So, ne? Die haben schon irgendwie, weiß ich nicht, wie viel, 100 Interviews gemacht und Platten besprochen und sowas. Aber in meinem Kopf kriege ich das irgendwie nicht miteinander vereinbart. Irgendwie. das ist einfach crazy. Na gut, dann würde ich dich auch in den Arbeitstag entlassen. Du hast ja bestimmt noch viel zu tun, oder? Hast du heute frei?
Nee, ich hatte aber Montag und Dienstag frei und deshalb viel aufzuholen.
Und dann nimmst du ja trotzdem Zeit, noch hier mit mir über Musik zu reden. Das finde ich schön.
Ja, so wichtig ist mir das Fuse.
Das ist die Einstellung. Das ist das genau das, was ich hören will. Vielen Dank. Da können alle anderen auch mal zuhören und so. Nee, ach, das ist ja vielen Leuten wichtig. Und das habe ich auch gerade wieder gelernt und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Der hält schon wieder irgendeinen Transporter. Meine Frau hat ganz viele Sachen bestellt, glaube ich. Na gut. Isa, dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag und wir sprechen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann.
Bis dann.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.